Hallo und herzlich willkommen beim WIRK-Podcast für Non-Profit-Kommunikation. Heute sprechen wir mit Anna Oberdorfer. Sie ist Managing Partner bei Visionistas, einer Agentur für soziale Verantwortung. Sie hat in zahlreichen NGOs Öffentlichkeitsarbeit, Kampagnenarbeit und Social-Media-Strategie gemacht, unter anderem beim UNHCR, UNICEF Österreich und Licht für die Welt. Heute sprechen wir mit Anna über eine ihrer Kampagnen und über die Vermittlung von Werten und Glaubwürdigkeit bei der Markenkommunikation und vor allem, worauf es dabei ankommt. Herzlich willkommen, Anna.
Dankeschön. Schön, dass ich da sein darf.
Auch von meiner Seite herzlich willkommen und herzlich willkommen allen, die zuhören. Wir haben einen Hinweis bekommen von Zuhörerinnen und Zuhörern, dass wir relativ schnell sprechen in diesem Podcast. Wir werden uns also heute ganz besonders Mühe geben, langsam zu sprechen. Ein kleiner Fun Fact, Christian und ich, wir hören beide Podcasts gerne in mehrfacher Geschwindigkeit an oder zumindest nicht nur in einfacher Geschwindigkeit. Das hat Auswirkungen auf unsere Sprechgeschwindigkeit. Wir werden uns also heute ganz besonders Mühe geben, nicht zu schnell zu sprechen. So, jetzt kommen wir auch gleich zur ersten Frage und zwar sprechen wir heute mit dir, Anna, über eine Kampagne, wo es ganz viel um Diversität ging. Dazu kommen wir gleich noch genauer. Zuerst hätte ich aber mal eine ganz grundsätzliche Frage und zwar, warum ist es denn gerade in der Kommunikation so wichtig, Diversität abzubilden?
Das ist eigentlich eine gute Frage. Ich finde es ja total absurd, dass wir sie stellen müssen, aber es ist ja so, Diversität ist einfach ein Fakt. Und dass sie in der Kommunikation oder in Kampagnen, in Marketing und Werbung nicht abgebildet wird, ist eigentlich absurd. Weil wenn du dir umschaust, unsere Welt, die Menschen sind nicht alle weiß und heterosexuell und able-bodied und jung, sondern Menschen haben verschiedene Hautfarben, sind unterschiedlich alt, haben andere Körperformen, andere ethnische Hintergründe und dementsprechend sollte das auch abgebildet werden. Es muss einfach normalisiert werden, unter Anführungszeichen, weil es ist auch einfach normal. Und das auch nicht zu tun, wie es halt schon viele Jahre auch gemacht wird, vor allem also bei uns in Marketing und Werbung und so weiter, führt halt auch dazu, dass Diskriminierung nicht abgebaut werden kann. Mhm. Also in der Psychologie zum Beispiel, da gibt es diesen Mere Exposure-Effekt, heißt das. Das heißt einfach nichts anderes, wie wenn man etwas immer wieder sieht, also wiederholt wahrnimmt, dass es einem dann automatisch positiver vorkommt und dass man das automatisch sympathischer und attraktiver findet. Mhm. Und für mich ist der Umkehrschluss, wenn man nicht divers kommuniziert, was heißt das dann für unsere Gesellschaft und was hat das für Auswirkungen?
Ja, total wichtig, genau. Dass die Leute, die eben nicht in den Medien, in der Kommunikation vertreten sind, einem dann als fremd oder nicht so sympathisch vorkommen. Und ja, das ist auf jeden Fall ein sehr, sehr guter Grund und eine sehr gute theoretische Grundlage, die auch nochmal klar macht, wenn man noch nicht versteht, warum das so wichtig ist, wieso man das tun sollte. Und wie würdest du sagen, macht man das? Also was sind die wichtigsten Sachen dabei und ab wann in einer Kampagne muss man denn eigentlich anfangen, die Diversität mitzudenken?
Also von Anfang an. Es gibt natürlich ein paar Sachen, die wesentlich sind, aber ich finde halt in der Kommunikation schon einmal von Anfang an, dass man auch inklusiv denkt. Also, dass man jetzt nicht nur sagt, okay, ich bilde nach außen Diversität ab, sondern meine gesamte Kommunikation ist auch inklusiv. Das heißt, barrierefrei, online und offline, das heißt, einfache Sprache, das heißt, bei Veranstaltungen, Gebärdendolmetsch und so weiter. Mhm. Das ist, finde ich, einmal das Um und Auf, dass man auch allen Menschen Teilhabe ermöglicht. So, das ist das Erste. Das Wichtigste ist einfach, dass man auch schon im Team darauf achtet, also auf bei der Personalauswahl. Wie kann man divers kommunizieren, wenn man kein diverses Team hat, sozusagen? Also wir kennen das ja zum Beispiel von klassischen Feminismuskampagnen, wo keine einzige Frau drüber geschaut hat. Oder ich finde es ganz, ganz schrecklich, wenn wenn über Betroffene gesprochen wird, sozusagen, ohne dass Betroffene mitsprechen können. Also einfach bei der Auswahl des eigenen Teams darauf achten, dass viele verschiedene Menschen vertreten sind. Und das ist schon einmal der erste wichtige Schritt.
Das bereichert ja dann auch total die Inhalte und die ganze Arbeit. Ich finde es immer interessant, wenn Leute über Diversität in Teams sprechen, im Sinn von, ja, das müssen wir jetzt abbilden und es wird gesellschaftlich so erwartet und überhaupt nicht verstehen, dass es die eigene Arbeit total bereichert, wenn man sich das zu eigen macht.
Absolut, das sind ja ganz andere Lebensrealitäten. Ein Mensch mit Migrationsgeschichte hat ganz andere Erfahrungen gemacht wie ich vielleicht und hat eine andere Sensibilität, wenn es jetzt um Rassismusthemen geht zum Beispiel. Also das ist einfach wesentlich. Und dazu kommt, dass man die Menschen ja auch nicht nur im Team haben muss, sondern man soll sie auch zu Wort kommen lassen. Also Betroffene einfach sprechen lassen und Entscheidungen treffen lassen und nicht einfach nur, weil es immer schon so war, so machen. Genau. Der dritte wesentliche Punkt finde ich in der Kommunikation für mich ist Sprache. Das fängt an bei Gendern, also Sprache schafft Realität. Und wenn ich eine Sprache spreche, die niemanden ausgrenzt oder alle Menschen mitdenkt, dann habe ich schon einmal viel erreicht. Aber es geht auch darum, achtsam zu sein und, also wie soll ich sagen, zu versuchen, niemanden mit meiner Sprache zu diskriminieren. Das ist, also ich kriege immer die Krise, wenn ich irgendwo liest, dass jemand an den Rollstuhl gefesselt ist, weil niemand an den Rollstuhl gefesselt ist. Solche Dinge, da braucht man einfach eine gewisse Sensibilität und kann darauf achten. Und da gibt es ganz, ganz viele engagierte Menschen, die dazu informieren und wo man viel, viel lernen kann. Ja, und der wichtigste, oder einer der, es sind alle Punkte so wichtig. Der letzte Punkt, den ich sagen würde, der, wo man auch anfängt, ist einfach auf inklusive Kommunikation zu achten. Ich habe es schon kurz gesagt. Also auch barrierefrei kommunizieren, online und offline. Und damit macht man die eigene Kommunikation auch allen Menschen zugänglich und ja, wird offener und bekommt da mehr zurück und hat da mehr Verständnis dann für andere Lebensrealitäten.
Die Kampagne, über die wir heute mit dir sprechen, ist eine, die habt ihr vor einiger Zeit schon umgesetzt. Das war die Kampagne für Skinny. Magst du kurz erzählen, worum es in der Kampagne gegangen ist überhaupt, so kurz und knapp?
Gern. Also Skinny Bodywear ist eine Unterwäschemarke aus Österreich und der Name ist ein bisschen ihr Fluch, weil bei uns denkt man oft, okay, Skinny heißt dünn und in Wahrheit ist es mit einem N geschrieben, es heißt einfach, es liegt, also hat mit Haut zu tun. Und Skinny hat 2019 gesagt, okay, wir wollen im nächsten Jahr, wir wollen vieles ändern. Wir haben einfach gemerkt, wir sind nicht vielfältig und bunt genug und bei uns sieht man immer die gleichen Menschen und so ist es einfach nicht. Und wir haben dann gemeinsam mit ihnen die Kampagne Everybody In ins Leben gerufen. Das heißt, wir haben einerseits eine bewusstseinsbildende Kampagne zum Thema Körper und Diversität gemacht, mit dem Ziel zu vermitteln, okay, alle Körper sind okay, so wie sie sind, unabhängig von Alter, Hautfarbe, Behinderung, Gewicht, whatever. Und auf der anderen Seite haben wir dann gesagt, okay, wie machen wir das? Es ist total schwierig als Unterwäschefirma irgendwie da glaubwürdig zu sein, wo jetzt alle mit Girlwashing daherkommen und auf dem Feminismuszug aufspringen. Wie kann man das wirklich überzeugend machen, so und so ernsthaft, wie Skinny es auch meint, rüberbringen? Haben dann gesagt, okay, wir machen so ein Festival, wo wir einfach allen Menschen, die daran teilhaben wollen, die Plattform bieten, zum Thema selbst zu sprechen sozusagen. Und sind dann an verschiedene Communities herangetreten, sei es Menschen mit einer Hörbehinderung oder Menschen mit Migrationsgeschichte oder Menschen, die übergewichtig sind. Da haben einfach gesagt, okay, ja, das ist eure Bühne und ihr könnt sozusagen zum Thema diskutieren und wir wollen als Skinny als Marke, will einfach zuhören und lernen. Und das hat ganz hervorragend funktioniert und es war total ein schönes, spannendes Projekt und auch sehr herausfordernd, ja.
Mhm. Würdest du sagen, das ist ein abgeschlossenes Projekt oder ist das noch ongoing sozusagen?
Nein, es ist jedenfalls noch ongoing. Also Skinny selbst hat dann danach Produkte gelauncht in die Richtung und so. Sie haben dann zum Beispiel die darauffolgende Kampagne, die Sommerkampagne, ohne Fotoretusche gemacht. Sie haben zum Beispiel mit Conchita eine Kampagne gelauncht, wo Conchita sowohl die Frauen- als auch Männermode präsentiert hat. Wir planen gerade mit ihnen ein digitales Projekt, wozu ich noch nicht so viel sagen kann, aber es wird auch demnächst launchen. Also es ist jetzt nicht eine einmalige Sache, sondern es ist einfach ein sehr, sehr langer und für Sie, sagen Sie auch ganz ehrlich, ein mühsamer Prozess, bis einmal der ganze Konzern da ankommt, wo sie hinwollen, das dauert ein bisschen. Ja.
Es hat ja auch vor ein paar Jahren eine ähnliche Body Positivity Kampagne von Dorf gegeben, falls du dich daran erinnern kannst, wo sie auch mit ganz unterschiedlichen Altersgruppen, Hauttypen und Körpertypen gearbeitet haben. Die Kampagne ist ja ziemlich gefloppt, leider. Also sie ist groß in den Medien gewesen, aber sie sind dann sehr schnell auch wieder von diesem Zug abgesprungen, war mein Eindruck. Wie unterscheidet sich, glaubst du, die Skinny-Kampagne davon?
Ja, also zu DARF will ich sagen, ich sehe das bei DARF eigentlich gar nicht so schlecht. Es gibt viele, die machen es viel, viel schlechter. DARF waren eine der ersten, die sich tatsächlich mit dem Thema befasst haben und die immer schon relativ diverse Models oder seit 15 Jahren ungefähr relativ diverse Models gehabt haben. Woran das liegt, dass sie da jetzt vielleicht nachgelassen haben, das kann ich nicht besonders beurteilen, aber ich kann mir vorstellen, dass in so einem großen Konzern wie Unilever vieles anders läuft, wie erhofft. Die Skinny-Kampagne unterscheidet sich dahingehend, dass sie wirklich sie stellen sich nicht hin und sagen, hallo, hurra, hier ist Diversität und wir sind jetzt so super, sondern sie sind wirklich sehr, also das ganze Team hat sehr viel Engagement, da mehr zu lernen. Also sie sagen, wir sind nicht perfekt und wir wissen es nicht besser, noch nicht, aber wir wollen lernen und wir wollen besser werden.
Okay. Das ist auf jeden Fall ein total guter Ansatz, finde ich, weil zu viele Marken oder in meinem Erachten zumindest, zu viele Marken machen das eben so, dass sie Sachen so nach außen präsentieren, die aber intern sozusagen noch gar nicht angekommen sind. Das heißt, wenn da immerhin das Bewusstsein da ist und es auch in der Kommunikation irgendwie mitgetragen wird, so hey, wir sind da gerade am Anfang vom Weg, finde ich das eigentlich ein sehr starkes Statement.
Absolut, das geht da sehr gerne nach hinten los. Ich erinnere mich an eine Kampagne von vor, ich glaube, 2 Jahren, da hat eine Fluglinie einem Mädchen mit Down-Syndrom sozusagen einen Tag lang ermöglicht, als Flugbegleiterin zu arbeiten. Und hat das halt voll abgefeiert, riesige PR-Aktion draus gemacht und Videodreh und was auch immer. Und das Internet hat es auch ziemlich abgefeiert, bis dann die Behinderten-Community mal gekommen ist und gesagt hat so, wie schaut das eigentlich bei euch aus im Unternehmen? Arbeiten da Menschen mit Behinderung? Und darf das junge Mädchen jetzt bei euch eine Lehre machen und Flugbegleiterin werden? Oder ist das eigentlich nur ein PR-Stunt? PR-Stunt ist es in dem Fall eh nicht. Das ist ein Whitewashing-Stunt oder, ja. Und ja, die Antwort war halt leider nein. Ja. Und das ist halt der Unterschied bei diverser Kommunikation, so wo ich gesagt habe vorher, du musst schauen, dass du einfach auch im Team das lebst, weil sonst bist du einfach nicht glaubwürdig und wirst das auch nie richtig und gut machen können.
Ja. Ja, spannend. Ich glaube, zu dem Thema kommen wir danach eh auch noch ein bisschen genauer. Jetzt würde ich aber kurz den Schwenk machen zu Non-Profit-Organisationen. Wir haben jetzt über Unternehmen geredet, für die es ja die eigentlich hauptsächlich ihre Produkte bewerben und jetzt aber anfangen, da auch Einstellungen und Werte mitzukommunizieren. Für Non-Profit-Organisationen gehört es ja eigentlich viel mehr zum Kerngeschäft, über ihre Werte zu sprechen und nicht in erster Linie über ihre Arbeit. Und jetzt wollte ich dich fragen, wie glaubst du denn eigentlich, dass Non-Profit-Organisationen da so stehen? Also glaubst du, die können sich da trotzdem noch was mitnehmen? Gibt es da noch Luft nach oben oder läuft es eh schon total gut? Kriegen Non-Profit-Organisationen das mit der Wertekommunikation so im Allgemeinen eh schon total super hin? Was würdest du zu dem Thema sagen?
Also es ist von Organisation zu Organisation natürlich unterschiedlich. Mhm. Wichtig ist, den Mittelweg zu finden zwischen emotionaler Kommunikation und Information, weil ich finde, für Non-Profit-Organisationen ist es auch total wichtig, einfach zu sagen, was ist unsere Arbeit, wie arbeiten wir, da geht es einfach viel um Transparenz. Und oft habe ich das Gefühl, dass die ganze emotionale Kommunikation, so Fundraising getrieben, wie sie oft ist, dass es einfach viel zu viel davon ist und es ist schwierig, die Balance zu finden. Also ich glaube, man kann sich da ein bisschen was abschauen und sich ruhig auch getrauen, ein bisschen mutiger da in der Kommunikation zu sein und oft wegzugehen von klassischen Fundraising-Narrativen. Das heißt für mich, ich habe es vorher schon gesagt, ganz, was mir nach wie vor oft fehlt, ist einfach gute Geschichten zu erzählen, Betroffene sprechen zu lassen. Also wenn sich immer wieder die gleichen Menschen hinstellen und über Betroffene sprechen, dann es hat für niemanden einen Mehrwert.
Ich finde auch, dass Geschichten ein ganz spannender Ansatz eigentlich sind, weil mit Geschichten macht man beides gleichzeitig. Also man kommuniziert sowohl die dahinterliegenden Werte als auch die Arbeit. Also wenn man zum Beispiel Geschichten kommuniziert von eben Betroffenen oder sie sprechen lässt und vielleicht dabei auch ausdrückt, was hat jetzt die Organisation dazu beigetragen, dass es besser geworden ist, dann macht man ja sozusagen die emotionale Ebene und die informative Ebene gleichzeitig. Und Geschichten eignen sich da eigentlich ganz gut, um beides zu verbinden.
Absolut, ja.
Interessant auf jeden Fall. Ich habe nämlich manchmal, aber es hängt, glaube ich, auch davon ab, welche Non-Profit-Organisationen man sich anschaut. Ich habe oft das Gefühl, dass Non-Profit-Organisationen tatsächlich zu stark die Arbeit kommunizieren und zu wenig die Werte. Das heißt, interessant, dass du den anderen Eindruck hast. Gibt es denn noch irgendwelche ganz konkreten Punkte, wo du sagst, so, oh, das ist dir schon manchmal aufgefallen bei Non-Profit-Organisationen und da findest du, könnten sie noch einhaken bei ihrer Wertekommunikation oder auch in Bezug auf Diversität, wobei da haben wir jetzt eh schon einiges drüber gesprochen. Irgendwelche konkreten Punkte, was man besser machen könnte?
Ja, also ich habe oft den Eindruck, ich mache immer wieder mal Workshops zu Social-Media-Kommunikation mit NGOs und Non-Profit-Organisationen und ich habe oft den Eindruck, dass es ihnen total schwer fällt, so richtig authentisch zu sein, authentisch zu kommunizieren, im Sinne von sich auch mal getrauen, jetzt an nicht perfekt zu sein, sondern einfach mal so wie es halt oft ist, zu kommunizieren. Ich finde, da geht ganz viel Potenzial verloren, weil ich bin überzeugt, dass Menschen vor allem bei Non-Profit-Organisationen oft mehr Verständnis haben, wenn Content jetzt zum Beispiel nicht perfekt ist. Und es heißt ja immer so, ja, Non-Profit-Organisationen sind Early Adopters. Das habe ich in Österreich überhaupt nicht den Eindruck. Ich würde mir wünschen, dass viele mehr ausprobieren, sich mehr trauen und all die tollen Tools, die jeden Tag entstehen, einfach nutzen und schauen, was es für sie für Möglichkeiten gibt, um auch ja, neue Zielgruppen zu erreichen und andere Menschen für ihre Arbeit zu begeistern.
Wie glaubst du, kann man authentischer kommunizieren? Also der eine Punkt, den du gesagt hast, ist ja nicht den Anspruch zu haben, dass der Content immer ganz perfekt sein muss. Also wahrscheinlich, dass man immer perfekte Bilder, perfekte Texte, alles ganz ausgefeilt haben muss. Ja. Hast du noch andere Aspekte? Weil ich finde, authentische Kommunikation ist echt so ein Kernpunkt bei dem Thema.
Ja, voll. Also so wie du sagst, das eine ist, es muss nicht immer alles perfekt sein. Oder ich finde da oft so, man kann auch viel besser live berichten. Das ist jetzt wirklich schon ein sehr konkretes Beispiel, aber mir fehlt voll oft, dass die Live, dass einfach jemand das Handy in die Hand nimmt, wenn er in einem Projektland ist oder auf einer Demo ist oder so und von dort berichtet und Menschen das erleben lässt, die da teilnehmen. Und auch, ich meine, für mich gehört, zu Authentizität gehört auch dazu, irgendwie einmal sich Fehler einzugestehen oder zu sagen, dieses oder jenes, daran arbeiten wir noch oder wir wissen, das war jetzt noch nicht so ideal oder solche Dinge finde ich total wichtig einfach.
Ja. Cool, spannend, danke.
Ich glaube nämlich, dass das Verständnis, wie du sagst, in der Community da wesentlich höher ist. Aber ich glaube auch, es hängt davon ab, wie groß die Organisation ist. Also ich kann mir vorstellen, ganz dass bestimmt. Eine sehr, sehr große NGO eher Probleme hat, vor allem wenn sie sehr divers aufgestellt ist in der Community, dann sind Fehler auch schwieriger zu verzeihen. Wir haben das kurz angeschnitten schon, aber das, weil du vorher gesagt hast, dass Unternehmen immer wieder auch jetzt gesellschaftliche Themen aufgreifen. Feminismus ist, glaube ich, so ein ganz klassisches Beispiel, dieser Pop-Feminismus von H&M abwärts, der durchgetrieben wird. Was hältst du davon?
Ich finde es grundsätzlich ganz, ganz wichtig, dass Unternehmen Stellung beziehen, also vor allem auch in Krisenzeiten, sei es die Klimakrise oder die Covid-Krise. Ich verstehe Unternehmen als Corporate Citizens und so sollten sie sich selbst auch verstehen. Sie haben, je größer sie sind, desto mehr Verantwortung tragen sie auch und die sollten sie wahrnehmen. Also wenn ich das nicht glauben würde, dann könnte ich meinen Job sozusagen nicht machen. Ich bin überzeugt, dass sich sozusagen Profit und Impact nicht ausschließen müssen. Das Einzige ist, es ist natürlich schwierig. Es ist schwierig, glaubwürdig zu sein. Es ist ganz viel Zweifel da von Konsumentinnenseite, zu Recht, weil ganz, ganz viele in den letzten Jahrzehnten einfach Greenwashing gemacht haben, Whitewashing gemacht haben, Girlwashing, was es nicht alles gibt, auf jeden Wertezug aufgesprungen sozusagen. Aber ich glaube, wenn man es ehrlich meint, dann können da alle nur davon profitieren, also die Gesellschaft und die Umwelt. Und ich finde einfach die also vor allem Unternehmen haben einfach sehr, sehr große Reichweiten, die haben finanzielle Mittel, die Non-Profit-Organisationen nicht haben. Und die zu nutzen, das ist wirklich eine Chance.
Ich glaube, dass auch Kooperationen ein wichtigerer Teil werden können in Zukunft. Mhm. Ich bin ganz bei dir, wenn es darum geht, so wie nachhaltig ist das? Weil wenn ich eben das Mädchen mit Down-Syndrom ins Flugzeug stelle für einen Tag, ist das einfach keine nachhaltige Strategie. Und da ist, glaube ich, auch der Punkt mit der Glaubwürdigkeit ein ganz wesentlicher.
Absolut.
Wie nachhaltig ist diese Kommunikation dann? Das Spannende bei Skinny finde ich ja zum Beispiel, dass sie sehr stark mit, also um auf die Kampagne zurückzukommen, das Spannende bei Skinny finde ich ja, dass sie mit ganz unterschiedlichen Bodytypes arbeiten und mit unterschiedlichen Hautfarben. Interessanterweise aber nur bei den weiblichen Models. Bei den männlichen Models haben sie, zumindest vor ein paar Tagen, wie ich nachgeschaut habe, sehr klassische männliche Schönheitstypen noch auf der Seite gehabt, auch wenn die Hautfarbe sehr divers ist. Aber wie siehst du das? Findest du die männlichen Schönheitsideale da ausreichend thematisiert?
Also ich finde, da ist noch Luft nach oben. Ich glaube, das sehen Sie auch so. Ich habe sehr viel gelernt, wie die Modebranche funktioniert durch das Projekt mit Skinny, weil es einfach ein sehr, sehr langer Prozess ist mit enormer Vorlaufzeit, was mir nicht klar war. Also wie viel im Vorhinein die Shootings machen für eine Kampagne, ich war total überrascht. Genau, ich glaube, Ihnen ist durchaus bewusst, dass auch männliche Körper unterschiedliche Formen und Farben und Haare oder nicht haben dürfen. Und ich hoffe, dass Sie dahin auch noch den Schritt gehen.
Okay. Eine Nachfrage hätte ich noch zur Dorfkampagne, die ja schon eben einige Jahre zurückliegt und andere Unternehmen versuchen jetzt immer wieder, immer mehr eben auf wertebasierte Kommunikation aufzuspringen. Glaubst du, funktioniert es auch besser, weil sich die gesellschaftlichen Rahmenbedingungen geändert haben? Weil vor 15 Jahren war das Thema einfach noch wesentlich schwieriger. Hat Dorf da auch den Weg bereitet ein bisschen für so Kampagnen wie von Skinny heute?
Ich glaube nicht, dass das Dorf den Weg bereitet hat. Ich glaube, wir sind einfach mit einer Generation, mit Generation Z jetzt bei jungen Menschen angekommen, die nicht mehr alles so kaufen und schlucken wollen, wie es ihnen verkauft wird, sondern denen halt Werte total wichtig sind und die ja sagen, okay, ich will wissen, wofür eine Marke steht und deshalb kaufe ich sie. Und das ist einfach eine Generation, die ist gefangen in Klimakrise, Covid-Krise, Flüchtlingskrise unter Anführungszeichen, geprägt von Krisen und dementsprechend gibt es ja ganz viele Studien, die das zeigen, dass sie sagen, okay, uns ist die Wertehaltung so, so wichtig und Unternehmen reagieren natürlich darauf. Ja.
Ja, super spannend. Wir stellen am Ende immer dieselben drei Fragen, denn wir sind tatsächlich schon am Ende. Also du hast die Sachen extrem gut auf den Punkt gebracht, worüber ich immer im Podcast sehr, 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 sehr happy bin. Aber die letzten drei Fragen werden eh auch, glaube ich, noch ein bisschen Zeit brauchen. Meine erste von den Abschlussfragen ist, was war denn dein kommunikatives Lieblingsprojekt? Also das Projekt, was du umgesetzt hast, was irgendwie so ein bisschen dir besonders am Herzen liegt, auch wenn man natürlich Projekte nie gegeneinander ausspielen kann.
Und es muss nicht die Skinny-Kampagne sein. Das ist, du hast eine lange Biografie an spannenden Dingen, die du gemacht hast, glaube ich.
Ich muss sagen, es gibt nicht das eine Projekt, was ich liebe, sondern es ändert sich laufend. Aber ich habe zum Beispiel schon vorher verraten, dass diese Frage kommen wird. Deshalb habe ich mir ein bisschen Gedanken dazu machen können. Und es ist tatsächlich so, dass immer das, was mich kommunikativ gerade am meisten herausfordert, auch am meisten begeistert. Das heißt, wenn es jetzt ein Thema ist, was zum Beispiel mit besonders viel Stigma zu tun hat, wie zum Beispiel eine Suchtkampagne oder eine Armutskampagne oder so, dann begeistert mich das total. Aber es kann auch mal eine Krise sein, eine Kommunikationskrise. Also es gibt nicht dieses eine Lieblingsprojekt. Wir haben vor allem mit Visionistas, sind wir in der glücklichen Position, sage ich mal, dass wir uns unsere Projekte ein bisschen aussuchen, weil für uns ist es einfach wesentlich, dass wir sagen können, okay, wir können hinter dem Projekt stehen und dementsprechend ist jedes unserer Projekte ein Herzensprojekt irgendwie.
Das ist echt eine sehr coole Lage, sich das so ein bisschen suchen zu können.
Ja, voll schön. Cool.
Und welche Kampagne, die nicht von dir oder von euch ist, ist dir vielleicht in letzter Zeit aufgefallen, von einer Non-Profit-Organisation oder auch generell im Bereich wertebasierte Kommunikation, die dir besonders gut gefallen hat oder positiv aufgefallen ist?
Das war gleich mal Anfang des Jahres von den neuen Medienmacher, heißt die Organisation, die eben die Wetterberichtigung macht. Ich weiß nicht, ob ihr das gesehen habt.
Oh ja, doch. Erklär es nochmal, ja, das ist eine spannende
Sache. Ja, bitte erklär es für mich.
Ich liebe alles daran. Es ist so simpel und kreativ und es wirkt. Sie haben Patenschaften übernommen für 14 Hoch- und Tiefdruckgebiete. Also das heißt immer, es kommt irgendwie ein Sturm oder es kommt dieses Hoch und das Hoch heißt Anton und das Tief heißt Susanne. Und sie haben gesagt, ja passt, wir übernehmen die Patenschaften und wir dürfen uns die Namen aussuchen. So funktioniert das. Und sie haben einfach Namen mit, die offensichtlich einen Migrationshintergrund haben genommen. Das heißt, das Hochdruckgebiet heißt dann Dragica und das Tiefdruckgebiet hat Ahmed geheißen. Und dann wird das in allen Medien im deutschsprachigen Raum so kommuniziert. Und es ist einfach so wirkungsvoll gewesen, wie plötzlich der Wetterbericht diese eigentlich komplett normalen Namen sagt und dir wird so bewusst so, hey, unglaublich, dass das sonst nur deutsche Namen sind. Also deutsche Namen, so. Ja, also total wirkungsstark und sie haben sie sind jetzt auch für einige Preise nominiert, habe ich gesehen. Und sie haben auch ganz, ganz viel positives Feedback bekommen auf die Kampagne. Also ja, es ist einfach, es ist kreativ. Super.
Ja, das ist super. Ist eigentlich so ein kleiner Trick, aber dann merkt man erst, wie schlimm es eigentlich ist, dass einem das so besonders auffällt, dass es dann Namen sind, die man eben sonst nicht dort erwarten würde. Ja, fand ich auch eine super spannende Kampagne.
Voll.
Und dann, wir sind natürlich immer auf der Suche nach spannenden Gesprächspartnerinnen und Gesprächspartnern. Mit welcher Person sollten wir für diesen Podcast unbedingt auch mal sprechen? Also wen müssen wir unbedingt einladen und über welches Thema sprechen?
Ja, da gibt es voll viele. Das ist total schwierig.
Darfst auch mehrere Leute sagen, kein Problem.
Okay. Ich spreche immer gern mit Matthias Neumeier von Greenpeace, wenn es um Digital Campaigning geht. Also er ist für mich einer der Besten da in Österreich und ist einfach immer am aktuellsten Stand und ich kann nach wie vor wahnsinnig viel von ihm lernen. Also es ist ganz eine starke Empfehlung und hat auch dementsprechend Non-Profit-Erfahrung. Dann eine spannende Gesprächspartnerin ist die Lena Jäger, die das Projekt vom Frauenvolksbegehren geleitet hat. Sie kann sicher viel erzählen über, wie man Menschen offline aktiviert und mobilisiert. Das ist auch extrem spannend. Und ja, gibt es so Menschen, die würde ich gerne in eurem Podcast hören, wie zum Beispiel Raul Krauthausen, der also ist aus Deutschland, aber macht wahnsinnig viel zum Thema Inklusion, inklusive Sprache, worauf muss man achten. Er hat auch einen tollen Newsletter und den kann man auf Instagram auch folgen. Also da gibt es sicher viel Nützliches.
Sehr, sehr spannende Personen und auch generell sehr spannende Themen, über die wir heute wieder gesprochen haben. Ich finde, das ist immer ein guter Reminder, egal ob man sich jetzt schon ganz, ganz viel mit Diversität in der Kommunikation oder auch generell in der Organisation auseinandergesetzt hat oder noch ganz wenig. Ich glaube, wir brauchen alle immer wieder den Reminder, das nochmal bewusster anzugehen, nochmal mehr auf dem Schirm zu haben und auch die Inspiration, was es da für Kampagnen und Ansätze gibt und auch sich einfach nochmal auf die wertebasierte Kommunikation zurückzubesinnen und zu schauen, wie kann ich authentisch sein, wie kann ich wirklich das, was ich tue und die Werte, die dahinter stehen, ausgewogen, aber total authentisch nach außen tragen. Also da habe ich auf jeden Fall, zumindest ich persönlich, heute sehr viel Inspiration wieder bekommen von den Dingen, die du gesagt hast und den Kampagnen, von denen du erzählt hast. Ganz vielen Dank dafür.
Ganz herzlichen Dank.
Schön, danke euch.
Okay, Christian, was sagst du? Das mit dem langsam Sprechen hat auf jeden Fall nicht sehr gut geklappt, würde ich sagen.
Ja, das war wahrscheinlich suboptimal, aber wir sind hier, um zu lernen, würde ich sagen.
Genau, in der Zwischenzeit geben wir allen Hörerinnen und Hörern den Tipp, im Zweifelsfall, falls wir zu schnell sprechen, bitte den Podcast einfach auf 0,8-fache Geschwindigkeit stellen. Geht ja auf den meisten Plattformen und wir arbeiten weiter an unserer Sprechgeschwindigkeit. Was hast du dir mitgenommen inhaltlich jetzt aus dem Gespräch? Ich fand, es war auf jeden Fall extrem spannend.
Es war ein total spannendes Gespräch. Ich bin wirklich happy, dass die Anna bei uns war. Ich habe ein paar Sachen, die mir stark aufgefallen sind und stark im Gedächtnis geblieben sind. Ich finde, einerseits der Mere-Exposure-Effekt, den sie angesprochen hat, ist total wichtig. Gerade in der Diskussion darüber, was bringt es eigentlich für Unternehmen zum Beispiel oder auch für Organisationen, also aus dem NPO-Sektor, wertebasiert zu kommunizieren, ist gerade das, finde ich, ein sehr gutes Argument, zu sagen, allein durch die Wahrnehmung der Öffentlichkeit von mehr Diversität kann ein Bewusstseinswandel entstehen. Und das finde ich total spannend.
Genau, und dass man auch sozusagen Leute nur durch dieses Ausgesetztsein und sie sozusagen in den Medien, in der Kommunikation wahrnehmen, dass man sich ihnen dann näher fühlt und sie sympathischer findet, dass das einfach ja dann ein total wichtiger Effekt ist. Aber natürlich auch, dass sich Leute dann angesprochen und abgeholt fühlen, die vielleicht zu diesen marginalisierten Gruppen gehören, die sonst eben eher wenig dargestellt werden. Das habe ich auf jeden Fall mir auch mitgenommen, einfach das nochmal so klar auf den Punkt zu bringen. Ja, fand ich spannend.
Was waren so für dich noch Punkte, die du dir aus diesem Gespräch mitnehmen kannst? In deine tägliche Arbeit auch vielleicht?
Ja, was für mich so wieder ein Aha-Effekt war, war so das zu realisieren, dass Geschichten eine sehr, sehr gute Möglichkeit sind, um die informative Ebene und die emotionalisierende Ebene zu verbinden. Also wo auch Organisationen gleichzeitig über ihre Arbeit informieren können, wirklich jetzt auf faktenbasierter Ebene, was tun wir, aber gleichzeitig auch ihre Werte dahinter kommunizieren können und so die emotionale Seite hinter den Projekten auch darstellen können. Und oft muss man sich eben entscheiden, will ich jetzt gerade informieren oder will ich emotionalisieren, und dass Geschichten eine total gute Möglichkeit bieten, beides gleichzeitig zu machen. Das ist mir nochmal neu bewusst geworden und das fand ich einen ja einfach nochmal sehr spannenden Gedanken, den ich mir sicher auch konkret mitnehmen werde für meine Arbeit. Ja.
Für mich war noch ein spannender Punkt, dass gerade wenn Kampagnen-Websites erstellt werden, dass da von Anfang an oder generell bei Kampagnen, dass von Anfang an Diversität mitgedacht werden muss oder sollte im besten Fall. Und mir ist da in Erinnerung gekommen, wir haben ja eine Folge schon gemacht auch zu Website-Relaunches. Und das ist, finde ich, auch wieder da ein ganz guter Punkt, zu sagen, technisch muss das möglich sein, aber man muss auch einfach dran denken. Und man muss es gleich zu Beginn der Planung mitnehmen, dass die Mindeststandards für Zugänglichkeit zu einer Webseite eingehalten werden bei der Umsetzung. Und gerade eben dann auch bei Kampagnen, dass das, auch wenn es nur eine kurzfristig verwendete Webseite ist, die vielleicht nur für ein paar Monate benutzt wird, dass das trotzdem auch mitbedacht wird. Wobei man dazu sagen muss, finde ich natürlich, dass es für Non-Profits vielleicht nicht so relevant ist ganz oft, weil da gibt es eine Seite, eine Kampagne, die jetzt nicht so breit aufgestellt ist, wahrscheinlich wie die Skinny-Kampagne, die so umfangreich erstellt worden ist.
Naja, ich weiß gar nicht, ob ich dir da zustimmen würde, denn eigentlich ist es ja wichtig, egal was man kommuniziert, das allen zugänglich zu machen. Ich denke, du redest ja gerade über die Barrierefreiheit, und egal, was ich in meiner Kampagne aussage, ist es wichtig, dass man niemanden ausschließt. Also dass man zum Beispiel mit den Alttexten, bei den Bildern, aber auch von der technischen Umsetzung der Website und vielen anderen Aspekten darauf achtet, dass es barrierefrei zugänglich ist, zumindest so gut, wie es halt irgendwie hinzukriegen ist. Das Positive ist, da gibt es ja auch schon ganz viele Tools. Also wenn man das vorher ein bisschen mitdenkt, kann man das sich gleich so einrichten und Tools wählen, die das eben automatisch mit anbieten, und hat dann eben später keine Probleme. Aber man will ja auch jetzt für eine kleine Kampagne, die jetzt nicht von irgendeinem Riesenunternehmen ist, will man ja trotzdem, oder gerade auch Non-Profit-Organisationen, ist es ja typischerweise wichtig und sollte es auch wichtig sein, dass alle Menschen mit den Inhalten erreicht werden können.
Ja, klar, auf jeden Fall. Ich glaube, ein wichtiger Punkt war für mich auch, dass, und ich glaube generell, dass ein diverses Team da ganz besonders starken Einfluss darauf haben kann, wie das in der Planung schon angelegt ist. Weil,
ja, auf jeden Fall. Ich glaube, man hat sonst total viele blinde Flecken, und je diverser man aufgestellt ist, desto mehr von diesen blinden Flecken kann man vielleicht auflösen, weil verschiedene Leute aus verschiedenen Sichtweisen die dann mitdenken können oder darauf aufmerksam machen können. Und auch von Anfang an in der Kampagnenplanung gleich merken, wo da vielleicht Gefahren sind oder wo man vielleicht zu einseitig denkt und eben nicht diese Diversität entsprechend abbildet.
Ja. Ist dir sonst noch was aufgefallen? Einen Punkt hätte ich noch.
Ja, bitte erzähl. Ich glaube, meine wichtigsten Punkte habe ich schon gesagt.
Also sehr cool habe ich gefunden, dass die Anna auch Diversity in Unternehmen, ich nehme das jetzt auch mal pauschal so für Organisationen mit hinüber, einfach ein langer Prozess sind. Also mehr Vielfalt in den Markenaufbau, in die Darstellung zu bringen, geht nicht von heute auf morgen und muss gut geplant sein und muss einfach auch mit einem langen Atem durchgezogen werden, glaube ich. Mhm. Weil man wird immer wieder auf Sachen draufkommen, wo einzelne Gruppen sagen, hey, das ist noch nicht ideal gelöst oder hey, wir fühlen uns da noch nicht genug repräsentiert oder das ist für uns nicht zugänglich genug. Und da wirklich dann mit einem offenen Ohr dran zu bleiben an den Communities und zu sagen, hey, cool, danke für den Input, wir werden das berücksichtigen und weiterführen und nicht einfach zu sagen, hey, das ist jetzt eine One-Off-Kampagne und wir machen einfach einmal ein Diversity-Ding, dann werden eh alle zufrieden sein, so wie Beispiel mit der Fluglinie. Das finde ich total wichtig.
Ja, auf jeden Fall. Und ich glaube, es hilft ja dann auch wieder, dass man gar nicht den Anspruch hat, man muss auf dem ersten Anlauf alles perfekt hinbekommen, denn dann würden viele Organisationen und Unternehmen vielleicht sofort aufgeben und sich denken so, boah, das können wir nicht alles auf einmal leisten und dann machen sie gar nichts. Mhm. Aber zu wissen, okay, das ist ein Prozess, wir können uns da auch weiterentwickeln. Und auch, das haben wir im Nachgespräch mit ihr noch ein bisschen besprochen, das ist im Podcast gar nicht drinnen, aber das fand ich auch einen sehr wichtigen Aspekt, dass man auch offen sein muss, sich immer wieder korrigieren zu lassen. Und das aber nicht automatisch bedeutet, dass man total schlecht ist und alles furchtbar macht, aber dass es immer wieder Aspekte gibt, wo einen die Öffentlichkeit oder Leute aus dem Umfeld der Organisation darauf aufmerksam machen. Und wenn man es schafft, dann da nicht zuzumachen und sich angegriffen zu fühlen, sondern offen diese Kritik anzunehmen und sich zu überlegen, okay, wie können wir das beim nächsten Mal noch besser integrieren, dass das eigentlich die größte Chance ist, zu wachsen, auch in diesen Diversitätsthemen.
Ja, voll, genau. Ein bisschen lachen habe ich müssen in mich hinein natürlich, wie sie gesagt hat, dass MPOs Early Adopters sind. Ich glaube, das stimmt wahrscheinlich in einem internationalen Kontext, aber aus meiner Erfahrung ist es wirklich so, dass da sehr viel Vorbehalte sind in Österreich, neue Technologien und neue Kommunikationsformen anzunehmen. Das ist was, was man auf jeden Fall sich zu Herzen nehmen kann, glaube ich, auch in der eigenen täglichen Arbeit. Einfach mehr auszuprobieren und zu schauen, hey, was funktioniert eigentlich bei unserer Community, was funktioniert eigentlich bei unseren Zielgruppen, welche Kommunikationsformen sind da gut geeignet und einfach ein bisschen herumzuprobieren und auch keine Angst vor Fehlern zu haben oder davor, dass es nicht immer komplett perfekt ist. Man ist in einem anderen Umfeld, das ist nicht, ich glaube, dass die Community auch sehr gut verzeiht und auch das Feedback gut angenommen werden kann als Organisation, wenn man überhaupt etwas tut, was Neues.
Also ein Plädoyer für mehr Mut und für mehr Ausprobieren bei Non-Profit-Organisationen.
Ja, auf jeden Fall.
Das ist doch ein schöner Abschluss, würde ich sagen. Von daher, Dankeschön. Ich fand den Podcast wirklich sehr, sehr spannend auch wieder und wir freuen uns schon aufs nächste Mal.